Ein Campingplatz südlich von Rimini in Italien. Polizeieinsatz. Es klicken Handschellen. Bei einem ukrainischen Familienvater. Es handelt sich bei ihm um einen der meistgesuchten Männer Europas. Serhiy K. Er gilt als Kopf des Sabotageteams hinter der Sprengung der Nord Stream Pipelines vor knapp 3 Jahren. Ein deutscher Ermittlungserfolg. Doch gleichzeitig tauchen unangenehme Fragen auf. Sind einige Nachbarstaaten und Verbündete Deutschlands womöglich gar nicht daran interessiert, den Fall vollständig aufzuklären? In dieser Folge erzählt uns WDR-Investigativjournalist und Geheimdienstexperte Florian Flade von den aktuellen Ermittlungsergebnissen zur Nord Stream-Sprengung und warum diese Deutschland vor ein politisches Dilemma stellen könnten. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Dienstag, der 16. September. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch.
Die Festnahme von Serhiy K., das ist die erste europäische Festnahme nach dem Anschlag auf Nord Stream. Wie ist es dazu gekommen?
Fast 3 Jahre nach dem Anschlag auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream gibt es einen Ermittlungserfolg.
Ja, in der Nacht vom 20. auf den 21. August wurde in einer Ferienanlage bei Rimini dieser 49-jährige Ukrainer festgenommen. Der hat dort Urlaub gemacht mit seiner Familie, war wohl von Polen aus nach Italien gereist, dort dann eingecheckt und wenige Tage zuvor hatten die deutschen Ermittler einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Und weil er zur Fahndung ausgeschrieben war, hat die italienische Polizei ihn festgenommen. Das ist jetzt der erste Tatverdächtige für den Fall Nord Stream, der festgenommen werden konnte und bei dem jetzt möglicherweise eine Auslieferung nach Deutschland ansteht.
Und was wissen die Ermittler über Serhiy K. und über seine Rolle bei der Nord Stream-Operation?
Also laut Haftbefehl soll Serhiy K. der Koordinator dieser Sabotagetruppe gewesen sein. Es geht ja da um mehrere Menschen, die mit einem Segelboot wohl auf der Ostsee unterwegs waren und dann Sprengsätze an den Röhren der Pipelines angebracht haben.
An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar. Es mehren sich aber Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte.
Die Sprecherin des Generalbundesanwalts in Karlsruhe, Frau Peterson, die hat auch etwas dazu gesagt, was man Serhiy K. vorwirft.
Wir gehen davon aus, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, dass der Beschuldigte zusammen mit anderen Mittätern eine Segeljacht von Rostock aus benutzt hat, um Sprengstoff zu den Pipelines zu transportieren und diese dann eben zur Explosion zu bringen.
Serhiy K. soll da wohl in leitender Funktion dabei gewesen sein, so steht es zumindest im Haftbefehl. Insgesamt, davon gehen die Ermittler aus, waren wohl auf diesem Segelboot, auf der Andromeda, 7 Menschen. Und Serhiy K. soll auch einen militärischen und mutmaßlich sogar einen geheimdienstlichen Hintergrund haben.
Was wissen wir bis heute über dieses Schiff, über die Andromeda?
Ja, die Andromeda ist ein Segelboot vom Typ Bavaria Cruiser 50. Ein Boot, wie es es ganz häufig gibt an der Nordsee und Ostsee und sehr gerne genutzt wird von Menschen, die damit in den Segelurlaub fahren wollen. Dieses Boot, speziell die Andromeda, wurde angemietet und zwar im September 2022, kurz vor den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines. Die Ermittler sind auf dieses Boot gestoßen, nachdem es Hinweise eines ausländischen Geheimdienstes gab, dass man sich doch mal umgucken solle, weil diese Anschläge möglicherweise von der deutschen Ostseeküste aus begangen wurden. Dann hat man dieses Schiff gefunden und dann hat man dieses Schiff durchsucht. Also das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei haben das dann entdeckt und haben im Januar 2023, da lag das Schiff schon im Winterlager, also nicht mehr im Wasser, sondern an Land. Da wurden Alltagsgegenstände gefunden, also eine schwarze Basecap wurde gefunden, da wurden Thermoskannen gefunden, da wurde ein einzelner schwarzer Barfußschuh gefunden, Teller, Tassen, alles was man so an Bord hat natürlich, wenn man ein paar Tage unterwegs sein will. Handscheinwerfer wurden da gefunden, Wasserflaschen mit polnischer Aufschrift. Aber es wurde auch DNA und es wurden auch Fingerabdrücke und es wurden wohl auch Haare gefunden auf diesem Schiff. Und das sind die heutigen Beweismittel, nicht nur, aber das sind vor allem die Beweismittel gegen diese Personen, gegen die jetzt Haftbefehle vorliegen.
Also diese Beweismittel haben auch zu Serhiy K. geführt. Was macht diesen Haftbefehl gegen ihn, gegen Serhiy K. jetzt so besonders? Welche Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler?
Der Haftbefehl ist dahingehend besonders, erstmal, dass es eine Person ist, die wohl eine führende Rolle zumindest auf diesem Boot, also bei diesem Kommando, gespielt haben soll. Und dann erhoffen sich natürlich die Ermittler weitere Erkenntnisse über diesen Fall. Wobei man sagen muss, wir haben das ja auch berichtet, dass es jetzt Haftbefehle gibt gegen weitere Personen, also insgesamt gegen 6 Menschen.
Um das an der Stelle nochmal klar zu sagen, natürlich gilt bis zu einem finalen Urteil die Unschuldsvermutung. Du hast schon gesagt, Serhiy K., der kommt aus der Ukraine. Was weiß man über die anderen Tatverdächtigen? Kommen die auch aus der Ukraine?
Alles ukrainische Staatsangehörige. Das heißt jetzt erstmal nicht, dass man weiß, wer die Hintermänner sind, die Drahtzieher, die Finanziers oder wer die eigentliche Tat begangen hat. Und im Haftbefehl selbst wird auch ein bisschen was dazu erzählt, welcher Sprengstoff das ist, eine spezielle Mischung von Sprengstoff, der da eingesetzt worden sein soll, dass es da an Bord eben mehrere Taucher gab, aber auch einen Sprengstoffexperten mutmaßlich, einen Skipper. Aber natürlich erhoffen sich die Ermittler, dass vielleicht Serhiy K. dann doch noch etwas dazu sagt, wie das alles zustande kam, wer sie losgeschickt hat, wer auf die Idee kam, diese Tat zu begehen. Aber gleichzeitig, je weiter diese kriminalistischen Ermittlungen fortschreiten, immer mehr Hinweise gibt es eben auch, die das Ganze politisch schwieriger machen.
Inwiefern politisch schwieriger?
Also die politischen Fragen, die da im Raum stehen, die sind sehr komplex, weil es gibt jetzt immer mehr Hinweise, dass es dann doch möglicherweise einen Hintergrund, einen staatlichen Hintergrund gab, dass der ukrainische Staat da involviert war in diese Tat.
Was sind denn die ganz konkreten Hinweise darauf, dass ukrainische Akteure hinter dieser Sabotage stecken?
Man muss einmal ein bisschen zurückgehen. Also vor den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines gab es bereits Hinweise, und zwar ausländischer Geheimdienste, ganz konkret der USA und auch der Niederlande, dass die Ukrainer so etwas planen. Also dass der ukrainische Staat, der ukrainische Geheimdienst und auch das Militär involviert sind in solchen Planungen und die sogar schon sehr konkret sind, dass man Nord Stream sprengen möchte. Das war also schon vor der Tat der Fall. Und dann gab es auch Medienberichterstattungen, unter anderem das Wall Street Journal und andere, die berichtet haben, dass sogar der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte damals involviert gewesen sei beziehungsweise seine Zustimmung zu dieser Operation gegeben habe. Die Ukraine bestreitet das. Die Akteure, die da genannt werden, die bestreiten das allesamt, damit etwas zu tun zu haben. Aber wir haben eben auch von Kontakten in unserer Recherche gehört, dass es sehr konkrete Hinweise gab vor der Tat, die Ukraine plant so etwas und dass danach auch es nochmal aus westlichen Geheimdienstkreisen die Information gab, die haben das gemacht. Es sind andererseits aber auch Dinge, die bei anderen Kriminalfällen auch immer wieder eine Rolle spielen. Also zum Beispiel gibt es ein Blitzerfoto, das auf Rügen entstanden ist. Da wurde ein Fahrzeug geblitzt, ein Citroën-Transporter. Und die Ermittler haben herausgefunden, dass das eine Transportfirma war, die aus der Ukraine ganz Europa irgendwie unterwegs ist. Und dann hat man den Fahrer identifiziert und dann hat er ausgesagt, dass er sich erinnern kann, im September 2022 Ukrainer gefahren zu haben, auf Rügen abgeholt zu haben. Und die Ermittler glauben, dass man so zumindest rekonstruieren kann, wie einige der Reisebewegungen waren. Wann sind die an die Ostsee gekommen? Wann sind sie vom Boot runter? Wann sind sie wieder zurück in die Ukraine gebracht worden? Die Ermittler wissen zum Beispiel auch, dass die Attentäter, also die mutmaßlichen Saboteure, dass die 2 Sets von Pässen benutzt haben. Dass die nicht nur gefälschte Pässe, rumänische gefälschte Pässe genutzt haben, um zum Beispiel das Segelboot anzumieten, sondern die sind auch gereist mit echten ukrainischen Pässen. Also wirklich echten, ziemlich sicher von staatlichen Stellen ausgestellten ukrainischen Pässen auf falsche Identitäten. So wurden sie zumindest bei Verkehrskontrollen wohl festgestellt. Und das deutet schon darauf hin, dass es da zumindest eine starke Unterstützung von staatlichen ukrainischen Stellen gab.
Wenn die Ermittlerinnen und Ermittler jetzt davon ausgehen, dass es sich um eine ukrainische Gruppe handelt, verändert das etwas zwischen dem Verhältnis der Bundesregierung zur Ukraine? Es kratzt ja schon am Bild von der überfallenen, wehrlosen Ukraine.
Wir haben jetzt auch gehört, dass in der Bundesregierung so ein bisschen die Haltung vorherrscht, man muss das getrennt sehen. Wir wollen weiter die Ukraine unterstützen. Aber die Justiz, die Strafverfolgungsbehörden sollen diesen Fall ausermitteln und sollen dann auch Täter vor Gericht stellen, wenn sie genug Beweise haben. Also man versucht das ein bisschen zu trennen. Man muss, glaube ich, einmal zurückgehen in das Jahr 2022. Und da ist es nun mal so, die Ukraine, da war die westliche Hilfe für die Ukraine ja noch gar nicht so stark. Da wurden noch nicht diese Waffen geliefert, die heute geliefert wurden. Das war ein Kampf ums Überleben dieses Landes. So, glaube ich, kann man das beschreiben. Und in dieser Zeit ist das gemacht worden. Und ja, das Image, dass das ein überfallenes Land ist, natürlich ist es das. Andererseits ist es auch ein Land, dessen Militär und Geheimdienste auf verschiedene Art und Weisen versuchen, dem Aggressor, nämlich Russland, zu schaden. Und ich glaube, so kann man das einordnen. Dazu gehört eben auch, dass man Russland auch die Möglichkeit nimmt, Energie zu verkaufen, auch über Pipelines in den Westen.
Wir haben also einerseits den Kriminalfall der gesprengten Pipeline. Das war ja der größte Sabotageakt in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich erinnere mich da natürlich auch noch dran. Deutschland war in diesem Winter ja wirklich in einer Situation, in der die Energieversorgung in Frage stand. Und andererseits haben wir bei diesem Fall die Frage nach politischen Interessen, nach staatlichen und vielleicht auch geheimdienstlichen Verbindungen. Inwiefern hat diese Ebene die Ermittler bei ihrer Arbeit vielleicht auch beeinflusst?
Also es ist so, dass die Ermittler natürlich da erstmal rangehen, wie an jeden Kriminalfall auch, obwohl denen, glaube ich, sehr bewusst ist, dass es ein sehr politischer Fall ist. Aber wir haben jetzt nicht gehört, dass man irgendwie gebremst hätte von Seiten der Bundesregierung oder der Politik in der Form, sondern man ermittelt. Und man sieht ja auch, es gibt jetzt Haftbefehle, es gibt eine Festnahme. Es hätte im letzten Jahr schon eine Festnahme geben können. Da hatte man schon einen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen, einen der Taucher. Dieser Mann hat in Polen gelebt, in der Nähe von Warschau mit seiner Familie. Die Deutschen hatten ihn identifiziert und hatten den polnischen Behörden gesagt, da ist er, wir hätten ihn gerne, das ist der Haftbefehl. Und die polnischen Behörden haben das wochenlang verstreichen lassen. Und irgendwann ist dieser Mann abgehauen. Dieser Taucher Wolodymyr Z. ist dann mutmaßlich in einem sogar Diplomatenfahrzeug, einem ukrainischen Diplomatenfahrzeug, aus Polen in die Ukraine gebracht worden. So berichten uns das Kontakte. Und der Mann, also ist tatverdächtig in diesem Fall. Und die Polen haben ihn nicht festgenommen. Die polnischen Behörden haben danach gesagt, die Deutschen hätten vergessen, ihn in ein Fahndungssystem einzutragen und so etwas. Und sogar der polnische Regierungschef Donald Tusk hat sich dazu geäußert. Der hat dann auf X gepostet, dass die ganzen Leute, die für die Nord Stream Pipelines waren, also die Initiatoren und Besitzer von Nord Stream, das Einzige, was die heute tun sollten, ist, sich zu entschuldigen und zu schweigen. Das hat er gepostet. Damit meinte er sicherlich auch Deutschland und damit hat die polnische Regierung, glaube ich, ziemlich klar auf diese Kritik reagiert, dass man nicht geholfen hat, diesen ukrainischen Taucher festzunehmen.
Okay, also ich finde es natürlich schon nachvollziehbar, dass die Ukraine, wenn sie wirklich hinter der Sabotage stecken sollte, die Ermittlungen jetzt nicht so stark unterstützt. Aber warum reagiert ausgerechnet Polen als Nachbarland und als NATO-Verbündeter so negativ auf die deutschen Ermittlungen?
Man kann da viel reininterpretieren. Also ich würde mal sagen, ganz klar ist, die polnischen Regierungen, die es dann in der Zwischenzeit gab, waren alle gegen dieses Projekt Nord Stream. Und wie viele osteuropäische Länder auch, wie das Baltikum auch, da hat man sehr früh gesagt, diese Pipelines, die Art, dass Putin damit sein Gas verkauft, das ist ein Werkzeug des Kreml, damit würde sich Europa erpressbar machen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, es gab immer Durchleitungsgebühren, also wo die Pipelines über Land verliefen, die Länder, durch die sie verliefen, die haben Durchleitungsgebühren bekommen, das ist sehr viel Geld. Nord Stream hat diese Länder umgangen, also indem die Pipelines eben durch das Meer verlegt wurden, von Russland nach Deutschland. Das ist bestimmt auch ein Teil der Kritik daran. Da ist sehr viel Geld, was dann plötzlich nicht mehr in diesen Ländern landet. Aber der Kritikpunkt, dass das ein Werkzeug des Kreml ist, dass Energie eine Waffe werden kann, da muss man jetzt natürlich sagen, das stimmt. Also das ist einfach wahr. Und Polen war da immer sehr scharf in der Kritik. Und dass die polnische Regierung und die polnischen Behörden möglicherweise kein großes Interesse daran haben, diesen Anschlag aufzuklären, weil sie das im Kern eigentlich richtig finden, dass es diese Pipelines nicht mehr gibt, dass sie so beschädigt sind. Ich glaube, das ist nicht so weit hergeholt.
Wie reagieren denn die anderen NATO-Verbündeten auf die Ermittlungsergebnisse jetzt?
Ja, das ist ganz interessant. Es gab ja mehrere europäische Länder, also Schweden und Dänemark, die haben ermittelt, haben ihre Ermittlungen dann eingestellt, weil man dort gesagt hat, es ist jetzt nicht wirklich ein Schaden entstanden für Dänemark und Schweden. Es gibt keine Opfer, keine dänischen, keine schwedischen. Und so richtig im Territorium der Länder ist das auch nicht gewesen. Also das hat man eingestellt. Man hat dann die Beweismittel nach Deutschland übermittelt. Und man hört eigentlich aus diesen Ländern ziemlich wenig zu diesen Ermittlungen. Man hat tatsächlich beim Bau der Pipeline viel gehört. Da waren die Amerikaner nicht besonders begeistert. Und zwar sowohl die Regierung Biden als auch die Regierung Trump. Die fanden diese Projekte nicht gut.
Wenn also sogar die deutschen Verbündeten so kritisch gegenüber der Nord Stream Pipeline waren und der offenbar gar nicht so unglücklich darüber sind, dass kein Gas fließt, wer hat denn dann überhaupt noch ein Interesse daran, diese Sabotageaktion an der Nord Stream Pipeline und die Hintermänner dahinter aufzuklären?
Einmal sind es natürlich die deutschen Ermittler, die deutsche Justiz, der Generalbundesanwalt, die wollen dieses Verfahren zum Abschluss bringen. Die wollen die Menschen, die sie ermittelt haben, vor Gericht stellen. Aber ansonsten muss man sagen, das sind nicht mehr so viele Staaten. Also Russland pocht noch weiterhin darauf, dass da ermittelt wird und fragt auch immer wieder nach. Es ist natürlich eine verrückte Situation und ein bisschen ein Dilemma, dass man da jetzt ermittelt, auch in Richtung eines Staates, den man unterstützt, nämlich die Ukraine. Aber das zeigt nun mal auch, ja, Staaten haben nicht wirklich Freunde und auch mit Partnern, das ist schwierig. Es gibt erstmal Interessen und diese Interessen werden durchgesetzt und das machen Staaten auf die ein oder andere Art und Weise. Und was Serhii Kaa angeht, da könnte man sich jetzt auch mal überlegen, ja, das könnte alles noch viel komplizierter werden, wenn man jetzt mal annimmt, der wird nach Deutschland überstellt und dann käme Russland auf die Idee zu sagen, sie verlangen die Auslieferung dieses Ukrainers. Weil in Russland gibt es auch noch ein Ermittlungsverfahren. Das war ja ein deutsch-russisches Projekt, diese Pipelines. Und da möchte man vielleicht auch jemanden vor Gericht stellen. Und ja, das könnte noch sehr, sehr kompliziert und unangenehm werden.
Warum ist das kompliziert? Könnte Deutschland in einem solchen Fall eine Auslieferung nicht einfach ablehnen? Dafür gibt es ja klare juristische Begründung.
Wenn der Kreml zum Beispiel sagt, sie wollen diesen Menschen haben, Serhii Kaa soll ausgeliefert werden nach Russland, das macht man vielleicht sogar zur Bedingung, um überhaupt mit der Ukraine weiter zu reden oder überhaupt zu reden über möglichen Frieden. Das könnte sehr unangenehm werden. Man könnte dann sagen, ja, das wird man doch nicht tun, man ist doch nicht erpressbar. Andererseits hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr auch den Tiergartenmörder, also diesen russischen Auftragsmörder im Berliner Tiergarten, den hat man ausgeliefert letztes Jahr im Zuge dieses Gefangenenaustauschs mit Russland.
Russland und mehrere westliche Länder unter Führung der USA haben heute 26 Gefangene ausgetauscht. Aus Deutschland kam der als Tiergartenmörder bekannte Russe Krassikow frei, der Ende 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.
Da ist ein Mörder aus einer der deutschen Haft freigekommen und nach Russland überstellt worden. Also man hat sich ja schon mal erpressbar gemacht.
Der Generalbundesanwalt hat hier laut Gesetz die Möglichkeit, den Täter vorzeitig freizulassen, wenn der abgeschoben wird. Ob man bei einem Mörder schon nach wenigen Jahren von dieser Möglichkeit Gebrauch macht für einen Gefangenenaustausch, das ist dann aber eine politische Entscheidung der Bundesregierung.
Russland pocht ja auch immer wieder, auch im Rahmen der UN bei verschiedenen Sitzungen, darauf, dass man doch gerne jetzt ein Update haben würde zu den Ermittlungen zu Nord Stream. Ansonsten gibt es jetzt kein Land, was jetzt großartig irgendwie Monat für Monat fordern würde. Man müsse das jetzt ganz dringend aufklären, das ist so.
Und wissen wir denn jetzt nach der Verhaftung von Serhii Kaa, was da ganz genau passiert ist? Oder anders gefragt, was wissen wir noch nicht?
Was wir tatsächlich ja noch nicht wissen und was die Ermittler auch noch nicht wissen, ist, ob die Saboteure nicht vielleicht doch Unterstützung bekommen haben und dann möglicherweise staatliche Hilfe, und zwar nicht nur aus der Ukraine, sondern vielleicht von anderen Staaten. Und ja, wenn man sich das mal anschaut in der Ukraine, da redet man auch ganz offen darüber. Da hört man dann, dass die USA zum Beispiel sehr massiv den ukrainischen Geheimdienst und auch beim Militär geholfen haben, seit 2014 Leute auszubilden. Man hat da trainiert, man hat diese Menschen auch in Sabotageaktionen und im Spionieren ausgebildet. Und ich frage mich schon manchmal, wenn ich dann solche Aktionen sehe, zum Beispiel auch letztens diese Drohnenoperation, diese Operation Spinnennetz, wo die Ukraine mit so versteckten Drohnen mehrere Flugplätze in Russland angegriffen hat, oder auch andere Aktionen, wenn sie einen hochrangigen Militär getötet haben beim Joggen irgendwie irgendwie weit weg von der Ukraine, ob da nicht in den USA Geheimdienstler sitzen und vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf sind, weil sie den Ukrainern dieses Handwerk beigebracht haben. Und ich habe mich auch gefragt, ob die dann, als die Nord Stream Pipelines explodiert sind, ob da nicht vielleicht auch in Amerika Geheimdienstleute saßen und dachten, oh, das haben wir denen doch beigebracht. Waren das vielleicht die Ukrainer? Das sind alles so Fragen, die stehen da noch im Raum. Man weiß dazu nichts. Es gibt sehr viele Gerüchte. Viele Menschen erzählen viele Dinge darüber, aber Belege dafür, dass dieses Sabotageteam Hilfe aus den USA oder Großbritannien bekommen hat, die gibt es einfach bislang nicht.
Und Serhiy Kahr, der Mann, der im August in Rimini in Italien verhaftet wurde, wird sein Prozess Antworten liefern oder nur noch mehr unangenehme Fragen aufwerfen?
Jetzt könnte Serhiy Kahr bestimmt einige Fragen beantworten. Also zum Beispiel zu diesem Team auf dem Boot. Ob er letztendlich die Fragen beantworten kann, wer alles davon wusste, wer es in Auftrag gegeben hat, das ist auch nochmal fraglich. Also vielleicht hat man dieses Wissen ja auch so komprimiert gehalten, zurückgehalten, dass die Akteure, die das ausgeführt haben, gar nicht wussten, wer sie am Ende beauftragt, wer es finanziert hat, wessen Idee das ursprünglich mal war. Das wäre ja auch denkbar. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass er aussagen wird.
Wir haben ja hier einerseits die Frage nach dem Recht und wir haben andererseits die Frage nach Gerechtigkeit in Zeiten, in denen Russland die Ukraine mit einem brutalen Angriffskrieg überzieht. Wie schwierig ist es in solchen Zeiten, rechtsstaatlich Kurs zu halten, auch gegenüber den eigenen Verbündeten?
Das ist ein ganz, ganz schwieriger Grat. Letztendlich ist es so, dass der ukrainische Staat selbst entscheiden muss, wie er sich verteidigt und am Ende auch mit den Konsequenzen leben muss, dass vielleicht sogar auch gegen Ukrainer ermittelt wird, ob das jetzt Nord Stream ist oder vielleicht sogar wegen der Begehung von Kriegsverbrechen. Also auch da ist die Justiz ja sozusagen blind, was den Täter angeht, sondern er wird ermittelt von den Taten ausgehend. Und dann kann es natürlich auch Ukrainer treffen, das ist so. Aber das ist in dieser Kriegssituation natürlich wahnsinnig schwierig und für Regierungen, Unterstützerregierungen natürlich immer ein Abwägen. Und deswegen, glaube ich, stellt man sich bei vielen Dingen immer wieder die Frage, soll man bestimmte Waffensysteme liefern? Welche Form von Unterstützung, welche Form von Ausbildungshilfe soll man leisten? Was macht die Ukraine im Zweifel damit? Fällt das am Ende auf uns zurück, wenn dann zum Beispiel klar wird, dass das Menschen sind, die von der Bundeswehr ausgebildet wurden zum Beispiel?
Wenn von Deutschland mit weiteren Ermittlungen Verbündete möglicherweise verprellt werden, warum ist es trotzdem so wichtig, dass deutsche Ermittler weitermachen?
Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Fall zeigt, dass es also sich lohnt, weiter zu ermitteln. Dass manchmal die, wie so schön heißt, die Mühlen der Justiz, die mahlen sehr langsam, aber dann doch gründlich. Das war eine Straftat, eine schwere Straftat. Serhiy Kahr drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis, wenn er dafür verurteilt wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil man damit gegen diese vielen Verschwörungserzählungen auch und Behauptungen, die da im Raum stehen, dass das ja gar keinen mehr interessieren würde, dass auch die deutschen Ermittler sich nicht interessieren, wer dahinter steckt und ob dann vielleicht doch die Amerikaner geholfen haben oder so, dass man das alles gar nicht ermitteln will. Das stimmt so nicht, wenn man sich das anschaut. Also da wurde ermittelt, da wurden Haftbefehle erwirkt, da wurde eine Richterin überzeugt davon, dass diese Beweise ausreichen gegen diese Leute und man hat da keine Zurückhaltung von Seiten der deutschen Ermittlungsbehörden, obwohl die Bundesrepublik politisch die Ukraine unterstützt und militärisch unterstützt. Deswegen halte ich das für sehr wichtig, dass man da weitermacht und was da auch immer dabei rumkommt, damit muss die Politik am Ende umgehen. Aber die Strafverfolgungsbehörden machen da ihre Arbeit, muss man sagen.
Danke, Flo, für dieses Gespräch.
Gerne.
WDR-Investigativjournalist Florian Flade hält uns bei 11KM zum Fall Nord Stream auf dem Laufenden. Ist ja nicht seine erste Folge dazu bei uns. Auch über Geheimdienste, Terrorismus und nationale Sicherheit. Wir packen euch mal 1 bis 2 Folgen mit ihm in die Shownotes. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Fumiko Lipp. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frey und Hanna Brüniers. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuhn. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp. In Kunstverbrechen True Crime meets Kultur geht es um spektakuläre Kriminalfälle in der Welt der Kunst. Hören wir mal kurz rein.
Ihr war born football player.
Es gibt geborene Fußballspieler.
Ich bin ein geborener Dieb.
I'm a born burglar.
Kunstverbrechen. Der True Crime Doku Podcast ist zurück mit neuen spannenden Kriminalfällen aus der Welt der Kunst.
Der Mann mit den Picasso-Händen, ne? Picasso konnte ja auch aus Scheiße Gold machen, ne? Und so ist es bei mir nicht anders.
Wir sind auf den Spuren eines genialen Fälschers. Und es geht um spektakuläre Diebstähle von zwei Van Gogh-Bildern.
Okay, ich stehe jetzt an der Stelle vom Museum, wo die Diebe damals eingebrochen sind.
Und einer Bronzestatue aus der Nazi-Zeit.
Das ist Kunst, ist die so in rechten Kreisen gefällt. Und das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, ah ja, stimmt. Leni Riefenstahl lässt grüßen. Diese schönen Körper, ja, und arisch.
Alle Folgen von Kunstverbrechen hört ihr in der ARD-Audiothek.
Hört da unbedingt mal rein. Wir verlinken euch Kunstverbrechen auch nochmal bei uns in den Shownotes.